sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dude, 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 Dude. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, diese süße Dude, 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 Dude. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freu mich von dem Dudel, Dudel, Dudel.
Ja, Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks und trägt den stolzen Beinamen Rundfunkstadt, die am 22. Dezember 1920 aus dem Senderhaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über 95 Jahre Rundfunk aus Königs Wusterhausen, die endgültige Abschaltung der Mittelwelle und technische Spielereien sprechen wir jetzt heute in Ihrem Rundfunkstadtmagazin. Deswegen ist jetzt hier bei mir im Studio zu Gast Rainer Sukko vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo Rainer.
Moin, moin.
Schön, dass du hier bist. Freut mich, dass du bei dem Regen hergefunden hast. Königs Wusterhausen ist ja die Wiege des Rundfunks in Deutschland. So beginnen wir unser Rundfunkstadtmagazin immer. Und das haben wir in dieser Frage, was es aber bedeutet. Und darum geht es heute im ersten Teil unseres Rundfunkstadtmagazins. Meine Frage an dich, Rainer, was heißt denn jetzt eigentlich Wiege des Rundfunks?
Mit diesem Begriff betiteln wir ja den Funkerberg und allgemein oder speziell und die Rundfunkstadt allgemein. Aber tatsächlich ist dieser Begriff gar nicht von uns ausgedacht, sondern dieser Begriff wurde das erste Mal in dem Rundfunkjahrbuch 1930 erwähnt. Mhm. Tatsächlich damals sogar bezeichnet als Wiege des europäischen Rundfunks. Okay. Und dort hat man sozusagen Königs Wusterhausen und die Versuche und die Rundfunkversuche beschrieben, sehr ausführlich beschrieben. Und man sprach von der europäischen Wiege, weil eben im Gegensatz zu vielen anderen Versuchsstationen, die damals ja auch aktiv waren in vielfältigster Form, Königs Wusterhausen mit sehr viel Leistung gesendet hat und damit rein theoretisch die Versuche europaweit eigentlich zu empfangen waren. Mhm. Und eben 1920 hat man eben nach Nutzungsmöglichkeiten gesucht für die elektromagnetische Welle, für die Übertragung von Sprache und Musik. Und von der Warte ist es sozusagen der Ausgangspunkt, was jetzt die deutschen Aktivitäten angeht, war halt Königs Wusterhausen und damit die Wiege, dem der Rundfunk entsprungen ist.
Das heißt, sehr fortschrittlich kann man ja schon sagen für die damalige Zeit. Welche Bedeutung hatte denn diese Entwicklung für die damalige Zeit?
Also ich sage mal wieder, man kann sich es ja gar nicht vorstellen, aber ich möchte mal, es macht sich sehr einprägsam an zwei Beispielen. Also wo hat man 1920 als einfacher Bürger Musik hören können? Also es gab kein Radio, es gab keinen MP3-Player, es gab keine Schallplatte, das gab es alles nicht. Mhm. Also man konnte sie live hören in der Kneipe, die Kneipen hatten sich oft eine Musik gehalten oder in der Kirche wurde gesungen oder zu Hause Hausmusik. Mhm. Ja, oder die reichen Leute haben sich vielleicht ein Grammophon leisten können oder sind auch mal in die Oper gegangen. Stimmt. Aber sonst gab es keine Musik. Und das Radio war eben das erste Mal, dass Musik hörbar wurde, auch für ganz einfache Menschen. Mhm. Und genauso mit den Nachrichten. Ja, es gab in den großen Städten und so gab es überall Zeitungen, teilweise mehrmals am Tag, Morgenblatt, Abendblatt. Aber eben auch wieder relativ teuer. Mhm. Und eben, was macht der einfache Mensch auf dem Land? Ja, der kriegt die Nachrichten im Zweifel vom Pastor am Sonntag an der Kirche. So, und diese beiden also Arten von Rundfunkinhalt, Musik und Nachrichten, standen mit einem Mal überall zur Verfügung. Und das macht wirklich die Bedeutung aus. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen in einer Zeit, wo das immer überall verfügbar ist.
Das stimmt natürlich. Man kann ja quasi das so zusammenfassen, dass es die ganze Gesellschaft verändert hat damals.
Ja, definitiv.
Was ist denn bei dieser ersten Rundfunksendung dann genau passiert?
Also die erste Rundfunksendung war ja am 22. Dezember 1920 und war im Prinzip das Ergebnis von vielen Monaten eigentlich Übertragungsversuche von Sprache und Musik. Und es war, Königs Wusterhausen hat ausgezeichnet, dass von Anfang an versucht wurde, das qualitativ möglichst hochwertig zu machen. Also das muss man schon so sagen. Und am 22. Dezember war eigentlich das erste Mal Rundfunk, so wie wir ihn heute kennen. Also es wurde Sprache, also Informationen wurden gesendet, es wurde Musik gesendet, es wurden quasi Neuigkeiten verkündet. Zum Abschluss wurde gesagt, von wem die Platte war, als Werbung. Also es war wirklich alles dabei. Mhm. Und ich möchte hier zitieren aus dem Luxemburger Tageblatt vom 23. Dezember, also einen Tag später, 1920. Die drahtlose Telefonie hat in letzter Zeit bedeutende Fortschritte gemacht. die okay. In Deutschland hat die neue Radiostation Königs Wusterhausen bei Berlin seit Monaten sehr gut gelungene radiophonische Versuche angestellt und ist sogar zu ihrem regelmäßigen täglichen Nachrichtendienst übergegangen. Als Abschluss dieser Versuche aber, wie eine deutliche, klangvolle Stimme gestern Nachmittag um 2 Uhr von Königs Wusterhausen hinaus in den Weltraum verkündete, zum Zeichen, dass die Station jetzt großzügig geworden ist und nicht mehr als Versuchskanikel dienen wird, veranstalteten sie ein Weihnachtskonzert. Es begann mit dem weihevollen Lied »Stille Nacht, heilige Nacht«. Zum Schluss wünschte der Leiter der Radiostation so deutlich, als säße er in einer verborgenen Ecke des Zimmers allen Hörern fröhliche Weihnachten. Also da sieht man mal auch mal, wie das beschrieben ist. Das ist also wirklich...
Also das klingt, als wenn alle sehr beeindruckt waren.
Genau, davon, also das ist auch wirklich eindrucksvoll. Und das muss man sich mal vorstellen, das erste Mal, vielleicht Leute, die es zum ersten Mal sowas hören, das ist schon... Man kann man schlecht vergleichen mit sozusagen mit womit man das heute eigentlich irgendwie gleichsetzen kann.
Aber durch deine anschaulichen Erzählungen kann man sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen. Und wie ging es denn dann weiter?
Genau, also in den nächsten, also man muss noch mal, was war Rundfunk damals? Es war eine Sendung. Also man hat auch am 23., so viel ich weiß, nochmal gesendet. Und dann war vermutlich Pause. Dann wurde in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder neue Sachen ausprobiert. Also es wurde zum Beispiel die erste Fernmodulation, also eine Übertragung aus Oper aus Berlin, über Königs Wusterhausen abgestrahlt. Okay. Es wurden Live-Versuche gemacht, alles Mögliche. Und in dieser Folge kam es dann zu den regelmäßigen Sonntagskonzerten aus Königs Wusterhausen. Für die sind die ja auch berühmt geworden. Und letztendlich war es so, dass diese ganzen Versuche eben schon eine Wirkung hatten, weit über Deutschland hinaus, was ja auch die Empfangsberichte bestätigen. Und letztendlich war das alles die Vorbereitung auf den richtigen Rundfunk, den öffentlichen Rundfunk ab 29. Oktober 2023 offiziell eröffnet.
So haben wir jetzt also einen richtig großen Schritt zurück in die Geschichte des Rundfunks gemacht. Und in unserem nächsten Teil unseres Rundfunkstadtmagazins sprechen wir über die Abschaltung der Mittelwelle nach Musik von David Bowie, Let's Dance. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag. David Bowie war das, Let's Dance. Damit haben wir es 10 Minuten vor 11:30 hier auf Hitradio SKW. Wir befinden uns ja heute mitten in einem neuen Rundfunk-Stadtmagazin. Deswegen ist hier bei mir zu Gast noch Rainer Sucke vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo Rainer.
Moin, moin.
Wir sind gerade schon abgetaucht in die Vergangenheit des Rundfunks. Und jetzt sprechen wir mal über die Mittelwelle. In den letzten Monaten haben wir immer wieder über die Abschaltung von Mittelwellensendern berichtet, in den vergangenen Rundfunk-Stadtmagazinen. Und nun geht es ja mit der Mittelwelle endgültig zu Ende. Welche Mittelwellensender sind denn aktuell noch aktiv, Rainer?
Ja, also es ist eigentlich ein trauriger Anlass. Tatsächlich, die Deutschlandfunk ist eigentlich der letzte Anbieter in Deutschland, der überhaupt noch Mittelwellensender betreibt. Relativ große sogar. In Hausweiler 400 Kilowatt, Neumünster 300 Kilowatt, Braunschweig 200 und in Nordkirchen, Ravensburg, Tonau immerhin noch 100 Kilowatt. Also zusammen wirklich eine stolze Leistung mit relativ viel Verbreitungsfläche. Aber es ist halt völlig unklar, wie die Hörerzahlen im Mittelwellenbereich liegen. Und darum hat man sich eben entschlossen, die Mittelwelle konsequent abzuschalten.
Aber es gibt ja noch ganz andere Gründe, warum die Mittelwelle abgeschaltet wurde, oder?
Also genau, also unabhängig von den Hörern muss man eben wissen, wir sind eben sogenannt mehrfach versorgt. Ja? Also wir können rein theoretisch über UKW alles empfangen oder viele Programme empfangen. Wir können über digital Audio Broadcast, DAB empfangen. Wir haben letztendlich Satellitverbreitung und das Internet. Und dazu diese fünfte Schiene Mittelwelle hat man im Prinzip gesagt, okay, auch damit ist es jetzt endgültig vorbei. Letztendlich... Kosten, wie gesagt, allein Stromkosten, wenn ich 1 Megawatt Sendeleistung insgesamt habe, dann sind das deutlich über 1 Megawattstunde sozusagen, die ich brauche an Energie. Allein das muss bezahlt werden, die Antennen müssen gewartet werden. Und das ist bei Mittelwelle alles ziemlich aufwendig. Und man muss eben auch sagen, dass die bisherigen Lang- und Mittelwellenabschaltungen der letzten Jahre relativ geräuschlos vor sich gegangen sind. Also es war zwar zum Beispiel jetzt in Berlin-Britz, ja, wurde ja die Mittelwelle abgeschaltet. Es gab ein kleines Echo, aber im Prinzip der große Aufschrei hat gefehlt. Also vielleicht ist es einfach so, dass die Zeit einfach der Mittelwelle einfach vorbei ist. Also das ist traurig, aber es ist eben so.
Wenn man jetzt aber mal ein bisschen zurückblickt, welche Bedeutung hat denn die Mittelwellenabschaltung jetzt aus historischer, geschichtlicher Sicht?
Also Mittelwellenausstrahlung sind amplitudenmodulierte Ausstrahlung. Das heißt also, die elektromagnetische Welle wird in ihrer Höhe verändert. Das ist die einfachste Art, eigentlich Nachrichten zu übertragen. Und zwar die einfachste Art im Sinne von, wie ich es aussende, aber auch die einfachste und letztendlich billigste und energiesparendste Form sozusagen zu übertragen und zu empfangen. Das ist das Entscheidende. Und das war ja beim Anfang des Rundfunks ganz wichtig, dass man auf möglichst einfache Art und Weise empfangen kann. Und der sogenannte Detektorempfänger, der damals sozusagen verwendet wurde, der war wirklich nur ein Stückchen Draht. Im Prinzip eine Diode, sag ich mal, oder ein Detektor, dieser Quarzkristall und ein Kopfhörer. Mehr war das ja eigentlich nicht. Und das war ganz wichtig, dass es so eben funktionierte. Die Wirkung dieser einfachen Übertragung ist, die Empfänger, die Mittelwellen amplitudenmoduliert empfangen, funktionieren jetzt nicht mehr. Also es gibt einfach außer nachts ein paar ausländische Stationen, die man noch, durchaus noch kriegt, aber tagsüber ist im Prinzip auf der Mittelwelle Ruhe. Man kann nichts mehr empfangen. Und eigentlich geht damit letztendlich auch 95 Jahre Tradition zu Ende, weil im Prinzip der Deutschlandfunk ist ja auch, wenn man das ganz zurückverfolgt, so ein bisschen der Nachfolger der ersten Sender, die in Königs Wusterhausen abgestrahlt wurden.
Und damit hat er ja diese Abschaltung auch irgendwie ein bisschen Auswirkungen auf das Sender- und Funktechnikmuseum, oder?
Ja, also das ist wirklich so, viele unserer Empfänger in der Ausstellung funktionieren einfach nicht mehr, weil sie eben nur Mittelwelle, Langmittel, Kurzwelle haben. Da gibt es quasi wenig zu empfangen. Wobei wir aber an einer Lösung arbeiten, insbesondere um unseren Detektorempfänger, den wir dort in der Ausstellung haben, um ihm zu zeigen, wie man früher, ganz früher Radio gehört hat, den wollen wir eben wieder in Betrieb nehmen. Da arbeiten wir gerade an der Lösung. Und aber es zeigt sich auch, das Sammeln von Sendern hat sich tatsächlich gelohnt, weil wir haben ein paar Sender, die werden jetzt weg. Also ne, wir haben aber ein paar Sender bei uns im Museum, wo wir zeigen können, wie aufwendig das eben ist, auch zu senden. Und das haben wir eben bewahrt damit. Und eine ganz besondere Erscheinung haben wir auch, wenn unser museumseigenes Mittelwellenradio Welle 73 im nächsten März wieder seinen Sendebetrieb aufnimmt, dann sind wir der einzigste aktive Mittelwellensender Deutschlands.
Wow, und vielleicht gelangt ihr dann auch noch mal zu ein bisschen mehr Berühmtheit, kann ich mir vorstellen.
Ja, also das, wir werden sehen. Unsere Reichweite ist ja begrenzt, 15 Kilometer rund um den Funkerberg, aber es gab im letzten Jahr ja auch schon Hörer, die nur deswegen kommen, um meine alten Empfänger auszuprobieren. Vielleicht ist es noch mal eine ganz neue Idee sozusagen, wofür Königs Wusterhausen steht, nämlich hier kannst du eben alte Radios so hören, wie es früher war.
Na, da dürfen wir gespannt sein. Vielen Dank, Rainer, dafür erstmal. Und nach Musik von Tim Bensko sprechen wir und nach Nachrichten, Wetter und Verkehr sprechen wir über Rundfunk-Gadgets. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, sollten Sie dranbleiben. Und hier gibt es jetzt noch, wie gesagt, Musik von Tim Bensko, programmiert. Schönen Freitag.
Heute bin ich digital.
Ace of Base, I Saw the Sign waren das. Damit haben wir es 10.37 Uhr hier auf Hitradio SKW. Und wir sind mitten in einem neuen Rundfunk-Stadtmagazin. Hier bei mir Rainer Sucke vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Hallo nochmal, Rainer.
Moin, moin.
Schön, dass du hier bist. Wir sind gerade schon in die Geschichte des Rundfunkempfangs eingetaucht. Und jetzt sprechen wir rund um den Radioempfang. Darüber, dass ja immer wieder neue Produkte entstehen, die das Radiohören angenehmer, besser und leichter machen oder machen sollen. Um technische Utensilien, die in diesem Jahr nicht unter dem Weihnachtsbaum liegen, geht es jetzt nun in diesem Teil des Rundfunkstadtmagazins. Was ist denn nun das erste technische Spielzeug, was du mitgebracht hast?
Du hast vorhin so sehr schön Gadgets gesagt. Ich habe Spielzeug gewählt, um so ein bisschen zu verdeutlichen, worum es geht. Technische Spielzeug, glaube ich, ist die richtige Kategorie. Und tatsächlich geht es diesmal darum, im ersten Produkt, wer kennt es nicht, Lautsprecher passen irgendwie nie in die Umgebung. Ja? Also ich habe schwarze oder holzfarbene oder weiße Lautsprecher und irgendwie dann wechsle ich mal die Tapete, zack, passen sie nicht dazu.
Sieht hässlich aus, ja.
Genau, und es gibt eine schwedische Firma, die hat ein transparentes Lautsprechersystem entwickelt. Also das ist im Prinzip ein relativ schmales Gehäuse, also so ein Rahmen mit Acryl, glaube ich, Glas gemacht, ich weiß es gar nicht so genau. Und das passt sich quasi dadurch, dass es transparent ist, seine Umgebung an. Das heißt also, wenn es vor einer weißen Wand steht, dann kommt die weiße Wand durch und wenn es vor einer Tapete steht, kommt die Tapete durch.
Kann man da quasi so ins Innere reingucken und alle technischen Vorgänge beobachten?
Genau, also es ist alles offen. Man sieht halt nur die Lautsprecher selber und sozusagen den eigentlichen Verstärkerteil. Der ist so ein bisschen gekapselt, aber ansonsten ist alles transparent und damit passt es sich sozusagen der Umgebung an. Interessant ist, wie diese Firma den finanziert hat. Es gibt so Plattformen im Internet, da kann man sich an Unternehmungen beteiligen. Das eine der Plattformen ist Kickstarter. Das heißt, der Hörer kennt es vielleicht noch nicht, darum dachte ich mir, erzähl's mal, was es ist. Also es ist im Prinzip Dort stelle ich eine Idee vor und werbe darum, dass ich sozusagen, dass mir Menschen Geld dafür geben. Mhm. Und tatsächlich hat das genau diese schwedische Firma, deren Namen ich gerade jetzt hier nicht sehe, weil ich mich nicht aufgeschrieben habe, irgendwas mit Pupil Sound, okay, oder sowas. Also die haben $170,000 damit eingesammelt.
Und tatsächlich.
Genau, und haben diese Lautsprecher also gebaut. Die kann man jetzt für 700€ netto oder das Stück kaufen.
Oh.
Genau, und darum, glaube ich, liegt es eher nicht unterm Weihnachtsbaum. Zeigt aber mal ein bisschen, worüber sich Menschen eigentlich im audiophilen Bereich sozusagen den Kopf machen.
Ja, darauf wäre ich gar nicht gekommen.
Genau, dass der Lautsprecher eben schön zur Umgebung passt. Ach, hier sehe ich es gerade. Pupil.se ist die Adresse.
Okay, und das nächste Gadget ist ja ziemlich klein und gar kein richtiges Spielzeug. Worum geht es denn da?
Tatsächlich schon etwas älter, muss ich zugeben, aber hat mich total fasziniert, das Nano-Radio. Also Nanotechnologie, okay, kennt man ja vielleicht schon so vom Begriff her. Tatsächlich dieses Nano-Radio ist 10.000 Mal kleiner als ein Haardurchmesser. Also wirklich, man kann es nicht sozusagen eigentlich fassen. Kommt aus dem Jahr 2007, eigentlich schon erstmal gebaut und entdeckt. Ist eigentlich tatsächlich ein klassischer Empfänger. Mhm. Also man kann also, es ist in der Lage, dieses kleine Ding ist in der Lage, UKW Signale zu empfangen und hörbar zu machen. Also, und das wurde auch tatsächlich gemacht. Man kann das richtig abstimmen, wahrscheinlich mechanisch durch Bauform, glaube ich. Und man kann damit eben sozusagen im UKW-Bereich Signale empfangen. Allerdings ist eben die Qualität, lässt eben dann zu wünschen übrig. Mir persönlich ist ein bisschen unklar die Stromversorgung. Mhm. Also die haben davon geschrieben, dass es zwei Elektronen sind, die da irgendwie in das Ding angebaut sind. Ich weiß es nicht so genau. Wozu macht man sowas eigentlich? Tatsächlich hat es eine medizinische Anwendung. Man kann also damit gezielt sozusagen Informationen in den Körper so senden. Zum Beispiel, wenn ich irgendeinen Biosensor habe, den ich sozusagen runterschlucke und der, was weiß ich, die Magensäure untersucht, dann kann ich, was weiß ich, mit Hilfe dieses Dingens könnte ich dann, und das Ziel ist eben, das auch zu senden, kann ich dann sozusagen kommunizieren. Und darum geht's.
Okay, weil ich habe mich schon gerade wirklich gefragt, wie das funktionieren soll, wenn man ein Radio hat, das kleiner ist als ein Haar, das findet man ja nicht mehr wieder.
Genau.
Aber wenn du sagst,
also
ist eine
Bio-Anwendung.
Dann macht das natürlich Sinn. Und der letzte Radiofonen-Leckerbissen, den du mitgebracht hast, ist ein Kopfhörer. Aber nicht irgendein Kopfhörer, sondern der teuerste Kopfhörer der Welt.
Ja, also, als ich das gelesen habe, diesen Bericht, ich dachte, das kann alles nicht wahr sein. Sennheiser Orpheus können wir ruhig hier an der Stelle mal sagen, weil wird sich vermutlich von uns keiner leisten können. Das ist ein Kopfhörer, der kommt in der Auflage von 250 Stück im Jahr, wird in Handarbeit gefertigt. Mhm. Und Ziel ist es, das Hören natürlich zu machen, so als wenn man eben ohne Kopfhörer hört. Also natürliches Hören ist das Ziel. Und was ich gelesen habe, ich hätte es nicht gedacht, dass dieser Kopfhörer zum Beispiel Rücksicht darauf nimmt, dass das Ohr ja Resonanzen zum Raum ringsherum hat. Ja, darauf versucht dieser Kopfhörer abzustellen. Er ist eigentlich nur ein Kopfhörer, er hat einen fest angeschlossenen Röhrenverstärker im Marmorgehäuse, 8 Röhren Vorverstärker, Klurfaktor 0,01%, also ich würde mal sagen nicht mehr messbar. Kabel aus versilbertem 99%igen Kupfer. Also ich weiß, da hat wirklich man auf alles Rücksicht genommen. Und tatsächlich hat man eben auch überlegt, ob man eben den Kopfhörer klimatisiert. Mhm. Und zwar deshalb, weil eben auch Temperaturunterschiede durch den Kopf, die Wärme des Kopfes auf den Kopfhörer übertragen werden, verändern sich die Höreigenschaften.
Oh Gott.
Davon hat man aber Absicht genommen. Also es wird nicht klimatisierter Kopfhörer. Ansonsten ist aber, glaube ich, alles, was irgendwie geht, umgesetzt. Zum Schluss der Preis 50.000€.
Ach, das ist doch ein Schnäppchen.
Ja, also lieber Hörer, wenn einer dabei ist, der zu viel Geld hat, wir würden den mal testen. Ja,
ja. Ich würde mir schon mal gerne den aufsetzen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so einen riesengroßen Unterschied hören würde.
Es ist wieder mal unglaublich. Technische Spielereien, ich weiß nicht, die Welt nicht braucht, aber das ist schon wirklich echt verrückt. Worum sich Menschen so einen Kopf machen?
Ja, naja, machen sie sich halt. Und wenn man nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld, dann erfindet man eben solche Kopfhörer. Vielen Dank, Rainer, an dieser Stelle. Im nächsten Tag sprechen wir über Veranstaltungen hier in der kommenden Zeit. Was Erschwingliches, nicht für 50.000€. Nach Musik von Christina Stürmer, Engel fliegen einsam. Schönen Freitag. Christina Stürmer, Engel fliegen einsam. 10.47 Uhr haben wir es hier auf Hitradio SKW, kurz nach 10:45. Und wir sind ja mitten in unserer heutigen Ausgabe des Rundfunk-Stadtmagazins. Deshalb ist hier Rainer Succo bei mir immer noch. Und wir sind jetzt im vierten Teil und wir sind damit auch im letzten Teil in unserem Rundfunk-Stadtmagazin im Jahr 2015. Und ganz traditionell geht es ja auch im letzten Teil immer um Veranstaltungen, auch auf dem Funkerberg. Und welche hast du denn da heute mitgebracht, Rainer?
Also die traditionellste Veranstaltung überhaupt bei uns, auch immer als Jahresabschluss, ist unser Weihnachtskonzert. Mhm. Also wir machen seit 15 Jahren tatsächlich immer kurz quasi vor Weihnachten oder kurz vor oder um den 22. Dezember rum, das ist ja unser historisches Datum des ersten Weihnachtskonzertes, machen wir auf dem Funkerberg ein Weihnachtskonzert, was auch unser Jahresabschluss ist. Ne? Mhm. Also danach wird das Museum auch geschlossen und wir machen dann sozusagen 14 Tage in aller Regel ungefähr Ruhe. Mhm. Und dieses Weihnachtskonzert ist immer nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Es ist immer relativ viel Organisation und wir versuchen auch immer, das etwas Schönes zu machen, dass die Menschen auch sozusagen Freude haben an dem, was sie hören. Mhm. In diesem Jahr ist der Kinder- und Jugendchor Eichwalde zu Gast. Die waren vor, glaube ich, 3 Jahren schon mal da. Das ist ganz fantastisch, wie dieser Chor sich entwickelt hat. Also das ist wirklich schon allein der Chor ist ein Schmeckerchen. So, und dazu kommen eben Julia Axen, Rainer Luhn, der ein oder andere wird sie vielleicht noch kennen. Das sind ja sozusagen, ich sag mal, DDR groß gewordene Künstler. Also aus dem Rundfunk und Fernsehen der DDR kennt man sie vielleicht. Oder eben auch aus der Neuzeit. Die haben wir bei uns zu Gast. Die werden also jeweils einen kleinen Gastauftritt machen. Genau, das ist eben gelernt. Ja. Also wie die Bühne rocken, das haben wir ja immer wieder so gemerkt. Da haben wir schon in den letzten Jahren immer mal wieder jemanden gehabt. Also das ist schon ganz toll. Und diesmal geht es nicht nur weihnachtlich zu. Also wir werden natürlich auch Weihnachtslieder gesungen. Aber der Eichwalder Kinder- und Jugendchor, der hat sich dieses Jahr vor allem auch mit Gospel beschäftigt und wird eben auch da ein paar sozusagen internationale und weihnachtliche Lieder in einer ganz neuen Art präsentieren.
Also da darf man auf jeden Fall gespannt sein.
Genau, da freue ich mich ganz drauf. Und die singen nicht nur, sondern die spielen auch Saxophon und Flöte und keine Ahnung was. Also die machen da richtig Show mit Klavierbegleitung. Also wirklich vom Allerfeinsten. Für die körperlichen Genüsse gibt es Glühwein, Stolle, Kaffee, Kuchen, alles ist dabei. Und ganz zum Schluss wird nochmal der 1000 PS Dieselmotor vorgeführt. Und dann begibt sich das Sender- und Funktechnikmuseum in seine Weihnachtsruhe.
Wohlverdient.
Ja, genau. Wir machen dann am 2. Januar 2016 weiter und genau, wir freuen uns sehr auf dieses Konzert. Es gibt beim Musikladen Brusgates noch vereinzelte Restkarten.
Mhm. Also, und sag nochmal, wann das Weihnachtskonzert genau ist?
Also am Sonnabend, das ist glaube ich morgen. 14.30 Uhr ist Einlass, 15 Uhr geht's los. Wie gesagt, soviel ich weiß, gibt es noch vereinzelte Restkarten. Bei uns oben im Museum sind es schon alle. Aber wie gesagt, bei Musikladen Brusgates gibt es noch welche. Ja, und dann, wie gesagt, ist unser Jahr eigentlich auch schon zu Ende.
Auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung. Ja. Sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen, wenn man noch Karten bekommt. Und welche Höhepunkte gibt es denn noch zum Jahresabschluss in der Rundfunkwelt?
Also um sozusagen die Zeit zu überbrücken, wo das Museum zu ist, würde ich gerne 2 Sachen empfehlen. Also wer die Chance hat, traditionell am 24.12., also am Weihnachtstag, sendet der Sender Grinnebeton. Das ist der einzige Maschinensender, den es weltweit überhaupt noch gibt. Einfach mal Google befragen, Sender Grinnebeton. Die senden am 24.12. vormittags zwischen 8 und 10 Uhr UTC. Okay. Das, wer da eine Chance hat, das vielleicht mal hören will, das ist eine Empfehlung wert. Tatsächlich, wer es sich auch mal anhören will, sollte am 31.12. den Deutschlandfunk einschalten. Der wird dann abgeschaltet, die Mittelwelle.
Ah, ja.
Also vielleicht will da jemand zuhören. Aber wie gesagt, dann ist die Zeit auch schon fast vorbei und dann am 2. Januar ist das ja Museum wieder offen und es beginnt ein neues Rundfunkjahr.
Und so schnell ging das Jahr 2015 schon rum.
Das kann man wohl sagen.
So viel zu den Veranstaltungen, die jetzt so in der nächsten Zeit anstehen.
Ja, ich kann mich an der Stelle erstmal nur bedanken bei allen, die im Rundfunk Stadtmagazin zugehört haben, bei allen, die ins Museum kommen, bei allen, die sich fürs Radio und für den Rundfunk interessieren. Mhm. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle so 2 kleine Jahresabschlussworte halten. Tatsächlich hat mich das aber ein bisschen aus den Socken gehauen. Heute Morgen die erste Nachricht, die ich wahrgenommen habe, dass Klaus Ness gestorben ist. Ein Mensch, den viele bei uns in der Region kennen und der ganz leise eigentlich ganz viel für diesen Standort, für diese Region gemacht hat, der auch persönlich sozusagen mehrmals auf dem Funkerberg war, der für Probleme immer ein offenes Ohr hatte. Also hat mich ganz schön sozusagen ergriffen. Und von der Warte her habe ich vorgeschlagen, und das machen wir jetzt ja auch, dass wir sozusagen ihm ein kleines Ständchen bringen, wenn man so will, in Gedenken. Und wir spielen von Bruce Springsteen Streets of Philadelphia. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür.